the sorrows, the weight of yesteryear. We stride with hope into the dawning, yeah. Let us draw near.
Radio frei.
Wer noch nicht auf die Uhr geguckt hat und wer noch nicht in den Kalender geguckt hat, 25. September 2025, 9.01 Uhr. Ich hoffe, ihr habt noch ein Date zum Frühstück. Das Frühstück liegt hinter mir und ich bin Reino. Willkommen bei Radio Frei, willkommen bei Unterdessen. Es ist, wie gesagt, kurz nach neun am Morgen, jedenfalls in dem Moment, in dem ich dieses hier sage, nicht unbedingt in dem Moment, in dem ihr das jetzt hört. Und jetzt kurz nach neun ist draußen das Wetter, ich sag mal ganz vorsichtig, ziemlich feucht. Nicht, dass mich das ärgern würde, keineswegs. Nein, nein, Regen ist etwas, was ich eigentlich mag. Das Problem ist nur, man muss dann immer irgendwelche Instrumente mit sich rumführen, damit man nicht bis auf die Haut nass wird. Und leider Gottes haben die Handyhersteller noch keinen Weg gefunden, aus dem Handy einen prima Schirm zu machen. Wir haben auch Programm heute Morgen von 9 bis 11 in den nächsten 2 Stunden. Und dieses Programm ist heute in einigen Punkten etwas anders als sonst. Wir haben nämlich keinen Kinoclub. Und dann haben wir doch einen Kinoclub. Jedenfalls, wenn das Telefon mich mit Ronald gleich dann zusammenführen wird. Wir haben auch keine Wissenschaftsecke und dann haben wir vielleicht doch ein bisschen eine Wissenschaftsecke mit einem kleinen Blick in die USA, wo der Ig Nobel-Preis am 18. verliehen worden ist. Was ganz normal läuft, ist der Zettelkasten, den uns der Kollege Roman beigesteuert hat. Jetzt ist es raus. Und zwar hat er ein Buch besprochen, das auch in der Herbstlese jetzt vorgestellt werden wird. Und bevor ich in die Dinge reingehe, die heute ein wenig anders sind als sonst und doch ein wenig gleich geblieben sind wie sonst, habe ich im Hinblick auf die Jahreszeit und im Hinblick auf die Ziele, die sich so mit den Jahren verbinden, einen Song, der uralt ist, der von ganz vielen Leuten gecovert worden ist und hier in einer Version, die mir sagt, woanders kann es auch ganz schön sein, aber das heißt nicht, dass es mir hier nicht gefällt. Frank Sinatra.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
I've done this before. Show me your teeth. Show me your teeth. Show me your teeth.
Don't want no money.
That shit's ugly.
Just want your sex. Take a bite of my bad girl meat.
Talk about me.
Show me your teeth.
Let me see your mane.
Got no direction.
No direction.
I need direction.
Just got my vamp. Take a bite of my bad girl meat.
Ah. Take a bite of me, boy.
Show me your teeth.
The truth is sexy.
Tell me something that'll save me. I need a man who makes me alright.
Just tell me when it's alright.
Tell me something that'll change me. I'm gonna love you with my hands tight. Show me your teeth.
Just tell me when.
Show me your teeth.
Open your mouth, boy.
Show me your teeth.
Show me what you got.
Show me your teeth.
Got no salvation.
No salvation. Got no salvation.
Got no religion.
No religion.
My religion is you.
Take a bite of my bad girl meat.
Take a bite of my boy.
Show me your teeth.
I'm a tough bitch.
Got my addictions.
My addictions.
Now I love to fix them.
No one's perfect.
Take a bite of my bad girl meat.
But I'm not a bad woman.
Show me your teeth.
I just need a little guidance.
Tell me something that'll save me. I need a man who makes me alright.
Just tell me when it's alright.
Tell me something that'll change me. I'm gonna love you with my hands tied. Show me your teeth.
Just tell me when.
Show me your teeth.
Open your mouth, boy.
Show me your teeth.
Show me what you got.
Show me your teeth.
Teeth, teeth, teeth. Show me your teeth. How?
My religion is you. My religion is you.
Help me, man, now show me your thing. 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 Help me, man, now show me your thing.
Tell me something that'll save me. I need a man who makes me alright.
Just tell me when it's alright. tell me when.
Show me your teeth.
Open your mouth, boy.
Show me your teeth.
Show me what you got.
Show me your teeth. The teeth, the teeth, the teeth. Show me your teeth.
Not how baby tell me.
Oh.
Not how big.
Oh.
Tell me.
Show me your teeth. Show me your teeth.
Show me your teeth.
Show me your teeth.
Show me your teeth.
Lady Gaga war das mit dem Song Teeth, Zähne. Und diesen Song, den habe ich ganz bewusst ausgesucht. Heute ist nämlich ein Erinnerungstag, ein Gedenktag, ein Aktionstag, der da heißt Tag der Zahngesundheit. Und der Tag der Zahngesundheit hat in jedem Jahr ein besonderes Motto. Und in diesem Jahr ist das Motto Speichel und seine Bedeutung. Gesund beginnt im Mund. Superkraft Spucke. Und in der Pressemitteilung, den der Aktionskreis Tag der Zahngesundheit dazu herausgegeben hat, werden die ganz besonderen Eigenschaften der Spucke, des Speichels dargestellt und deswegen auch gesagt wird in den Überschriften: Ohne Spucke läuft's nicht und eine Superkraft, auch eine Superkraft wie der Speichel eben, braucht manchmal Hilfe durch den Zahnarzt. Der Zahnarzt ist aber nicht so oft dran, dagegen ist hoffentlich bei euch allen jeden Tag dran das Zähneputzen. Das ist nämlich eine der wesentlichen Grundlagen für gesunde Zähne. Deswegen also habe ich gespielt Teeth von Lady Gaga. Und Teeth ist natürlich nicht der einzige Song, den ich ausgesucht habe. Zu weiteren Themen habe ich noch weitere Songs ausgesucht. Jetzt aber noch mal ganz kurz zurück zum Kinoclub. Eigentlich hatte ich vorgehabt, mit Ronald vom Kinoclub ein Telefonat zu führen. Wir haben gerade eben miteinander telefoniert und haben gesagt, wir lassen das besser. Erstens hatte ich hier technische Probleme, das richtig zustande zu kriegen. Und zweitens war die Verbindung, wie ich das mit meinem Handy gemerkt habe, dann auch so schlecht, dass wir gesagt haben, auch das ist ein Grund, dieses Telefonat nicht zu führen. Aber kurz hinweisen möchte ich dann doch darauf, den Grund, warum Ronald und Felix übrigens auch heute nicht ins Studio kommen konnten. Sie sind nämlich zur Filmkunstmesse in Leipzig. Und das wäre ja vielleicht noch nichts Besonderes. Solche Veranstaltungen sind natürlich für Kinomacher eine Pflichtveranstaltung, hier insbesondere in Thüringen auch, weil das ein besonderer Fokus ist. Aber zu erwähnen ist, dass die beiden vorgestern, glaube ich, war es, auf dieser Filmkunstmesse einen Kinoprogrammpreis bekommen haben. Und darüber werden wir uns dann sicherlich zu geeigneter Zeit nochmal unterhalten, was dieser Programmpreis bedeutet und welchen Stellenwert er hat. Jedenfalls beglückwünschen wir den Kinoclub von hier aus erst einmal ganz herzlich. Das ist toll und aus meiner Sicht auch gerechtfertigt. Ich habe ja das Vergnügen, immer mal wieder mit einem von den beiden hier über das Kinoprogramm zu reden. Und ich muss sagen, es ist eigentlich in jeder Woche mindestens ein Film dabei, von dem ich sage, na, den könnte ich mir eigentlich angucken, das scheint sich zu lohnen. Meistens ist das dann auch tatsächlich so, wenn ich hingehe, wenn ich die Zeit habe hinzugehen und wenn ich die Zeit nicht habe hinzugehen, dann sage ich mir, ich werde auch später nochmal die Gelegenheit haben, diesen Film mehr anzusehen. Ich mache jetzt einen Schnitt. Ich komme zum nächsten Thema. Und dieses nächste Thema leite ich wieder musikalisch ein. Ich war etwas hin und her gerissen, welchen ich zuerst nehmen sollte. Ich habe Johnny Cash ausgewählt. Und zwar diesen Song hier.
I hear the train coming. It's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on.
but that train keeps a rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Johnny Cash war das, der Folsom Prison Blues. Und mit der Bezeichnung des Prisons, des Gefängnisses, hat der nächste Tagesordnungspunkt in unserer Sendung zu tun. Im Juni wurde nämlich schon eine Ausstellung eröffnet, über die jetzt zu berichten ist. Pio Rana von der Bauhaus-Universität in Weimar hat gemeinsam mit drei Studierenden das Projekt durchgeführt, dessen Ergebnis dieser Ausstellung ist, die von der Universität mit folgender Überschrift angekündigt worden ist: Kunst im Strafvollzug, Fotografieprojekt zeigt Perspektiven aus der JVA. Und gemeint mit JVA ist die JVA in Chemnitz. In ihr nämlich haben die drei Fotografiestudierenden Luisa, Marlene und Tarek mit Pio Rana gemeinsam sich mit 6 Inhaftierten auf die fotografische Suche nach Objekten begeben, die den Alltag in einer JVA präsentieren kann bzw. präsentieren soll oder von dem die Beteiligten meinten, sie würde den Alltag präsentieren. Mit Pio Rana und den drei Studierenden habe ich mich am vergangenen Samstag über eine Konferenzsoftware über dieses Projekt unterhalten. Und dabei ist herausgekommen ein Gespräch von fast einer Stunde, aus dem ich wohl noch eine Sondersendung machen werde, wenn es mir denn gelingt, noch andere Beteiligte dafür zu interviewen. Aus dieser Stunde habe ich die nach meiner Meinung wesentlichen Aussagen über das Zustandekommen und die Durchführung des Projekts herausgezogen. Und zuallererst habe ich Pio Rana gefragt, wie die Idee für dieses Projekt denn wohl zustande gekommen ist.
Ja, hallo, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Und die Idee, ein Projekt in Chemnitz zu machen, da gibt es sozusagen verschiedene Ringe, die da quasi langsam hingeführt haben. Und ich würde mal sagen, der äußerste Ring ist eine Lesung gewesen, das ist jetzt sicher schon 7-8 Jahre her, von Resi Malzahn. Die hat einen Herausgeberband in Form einer Lesereise beworben. Und der Titel war Strafe und Gefängnis. Und in diesem Herausgeberband wird sich eben damit befasst, was für Sinn oder was für lenkende oder vielleicht auch korrigierende Ideen hinter Gefängnissen stehen, also aus so einer gesellschaftlichen Perspektive. Und ich erinnere mich, dass ich mich an dem Abend wahnsinnig aufgeregt habe, über eine Haltung, die quasi einen Gefängnisaufenthalt zur Debatte stellt. Weil bis zu dem Punkt war für mich total klar, wenn man sich unmöglich gemacht hat, muss man ins Gefängnis. Aber dieses Ding hat so die Augen geöffnet für mich. Und irgendwie habe ich im Laufe der Zeit dann so immer wieder gedacht, ach, ich würde mal gerne was sozusagen tatsächlich in der JVA machen. Und habe dann bei einer Ausstellungseröffnung in Bremen Ann-Kathrin Entokalu kennengelernt und sie ist sozusagen kuratorische Assistenz bei Chemnitz 25. Und in diesem Gespräch ist dann klar geworden, dass ich unbedingt sozusagen mit der JVA in Chemnitz arbeiten wollen würde. Und ich würde das nicht gerne alleine machen, sondern sehr gerne mit Studierenden. Und über den Kontakt von Frau Entokalu haben wir dann Susanne Koch kennengelernt. Die ist Kunsttherapeutin in der JVA in Chemnitz. Und ich würde mal sagen, das waren jetzt so diese drei Start, also diese Figuren, die diesen Start möglich gemacht haben, in einem Zeitraum jetzt aber von 7, 8 Jahren.
Und haben Sie dieses Projekt dann angeboten für Studierende und haben geguckt, wer da so mitmachen möchte oder wie ist das gelaufen?
Zwischen dem, was ich jetzt gerade erzählt habe und dem, dass das Projekt dann tatsächlich, gehfähig wurde, hat es natürlich noch ganz viel Zeit gebraucht. Frau Koch und ich haben uns eben erstmal sozusagen auch selber kennenlernen müssen, um abzuschätzen, okay, wie realistisch halten wir denn überhaupt eine Zusammenarbeit? Und dann ging es aber auch darum, bestimmte Dinge abzuklären. Wie kann sich so ein Projekt finanzieren? Wie viele Studierende ist es überhaupt sinnvoll, für so ein Projekt anzusprechen? Und Stück für Stück hatten dann Frau Koch und ich einen Ablaufplan oder vielleicht auch ein Rezept entwickelt. Und als dann, alle Zutaten da waren, ging es dann tatsächlich darum, okay, 3 Studierende mitzunehmen wäre realistisch. Und dann musste man tatsächlich schauen, okay, wer könnte wie zusammenpassen, weil natürlich klar war, dass eine bestimmte Grundsensibilität da sein muss. Und dann hat sich das, so Stück für Stück zusammengestückelt.
Ja. Und so sind die 3 Studierenden, die dann an dem Projekt mitgearbeitet haben, zu Ihnen dazugestoßen. War zu dem Zeitpunkt schon festgelegt, wie der Ablauf sein würde oder haben Sie den dann gemeinsam entschieden?
Als Sie dazugekommen sind, stand, glaube ich, schon die Grundstruktur von was ist möglich und was. Also es gab so einen Rahmen, der gefüllt werden konnte von uns und mit uns und ich glaube mit den verschiedenen AkteurInnen. Und genau, wir haben dann irgendwie uns getroffen mit Frau Koch, um auch da nochmal so zu klären, inwiefern das passt und was für Vorstellungen sind. Und dann auch einen Vorbesuch gemacht in der JVA, um uns ein Bild von den Räumlichkeiten und dem Ort zu machen. Wir haben so angefangen, unsere Konzepte zu entwickeln und den längeren Aufenthalt zu planen, wo wir dann unsere Fotos machen und die Ausstellung zu planen. Also genau, es gab zu dem Zeitpunkt, als wir dazugekommen sind, so den Rahmen, der gesetzt worden ist über sehr lange Zeit. Und wir konnten den dann gemeinsam mit den verschiedenen AkteurInnen dann füllen. Der zeitliche Rahmen, der wurde viel von uns festgelegt, von der Kunsttherapie festgelegt, wie es auch mit anderen Projekten passt. Und dann der inhaltliche Rahmen vor Ort, den haben wir dann schon teilweise gemeinsam entwickelt mit den Inhaftierten.
Hatten Sie am Anfang eine Idee, was Sie eigentlich darstellen wollten? Oder hat sich das erst so langsam herauskristallisiert?
Ich glaube, das ist für uns drei alle ein bisschen unterschiedlich. Für mich war das erstmal so, ich hatte schon durch diesen Vorbesuch eine Idee, was ich gerne machen würde. Und zwar und es ging darum, halt die Arbeits-, Ausbildungsbetriebe abzulichten. Wie das konkret dann ablaufen konnte, das hat sich dann auch erst in der Woche, wo wir dann die Inhaftierten auch kennengelernt haben, herausgestellt. Und dadurch, dass sie auch die Räumlichkeiten wirklich besser kennen als ich oder wir, war es dann schon so, dass sie mir die Sachen gezeigt haben, was denen auch wichtig ist oder was auch aus ihrer Sicht abgebildet werden sollte. Und somit hat sich das dann Stück für Stück gemeinsam konkretisiert. Zumindest war es bei mir so. Dadurch, dass wir halt einfach nicht wussten, wie auch anfangs diese Zusammenarbeit aussehen kann oder wie die Gruppe auf uns reagieren würde oder wie wir auf diese Gruppe reagieren können, hat sich das halt vieles spontan in dieser Woche ergeben und muss man schauen, was denn auch möglich ist gemeinsam.
Also der Ablauf dieses Projekts, der war dann eine Woche. Habe ich das richtig verstanden jetzt?
Also das war mir nicht so klar. Wir hatten einen Vorbesuch, wo wir einmal sozusagen die JVA kennengelernt haben und Frau Koch auch gesehen haben. Und das Fotografieren hat, da waren wir 4 Tage vor Ort und haben die Gruppe kennengelernt und mit denen da sozusagen innerhalb dieser 4 Tagen sind diese Bilder entstanden. Und im Anschluss haben wir dann in Weimar weiter an diesen Bildern gearbeitet, auch oft in Rücksprache, was ist möglich und wie können wir das machen? Und waren dann zwischendurch auch nochmal in der JVA in Chemnitz und haben einen Zwischenstand präsentiert und gezeigt, okay, das und das haben wir jetzt erstmal so gearbeitet. Wie finden das die Inhaftierten? Was haben sie noch für Anmerkungen? Weil das auch immer schwierig war, sozusagen die Inhaftierten bei jedem Schritt dabei zu haben, dadurch, dass der Kontakt ja nicht so einfach möglich ist in die JVA und zu den Inhaftierten.
Genau, ich wollte noch eine Anmerkung zu einer vorherigen Anmerkung machen, weil Tarek hatte das auch schon angemerkt. Unsere Konzepte haben wir dann auch gemeinsam mit den Inhaftierten weiter ausgearbeitet oder erarbeitet. Und es waren auch alles Orte, die für die Inhaftierten teilweise relevant sind, die wir fotografiert haben, die sie uns gezeigt haben. Also es hat ja, also es ist ja auch der Lebensraum der Inhaftierten. Und wie die Inhaftierten reagiert haben, also ursprünglich weiß ich das nicht, da waren wir nicht dabei, aber das erste Treffen war auf jeden Fall, ich glaube, am Anfang sehr vorsichtig. Von beiden Seiten aus wussten wir, glaube ich, ja, alle nicht, mit welchen Vorurteilen man sich vielleicht trifft oder mit welchen Ideen man sich begegnet. Und es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass wir alle recht offen waren und eigentlich eher offen für so eine Begegnung und rauszufinden. Genau, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass uns da jetzt so viel Unmut oder Zurückhaltung entgegengekommen ist oder so, sondern eher so vielleicht eine gesunde Vorsicht, die wir alle hatten und die sich dann über die Woche auch so ein bisschen in manchen Stellen aufgelöst hat, in manchen vielleicht auch nicht.
Frau Hörning, zu den Stillleben dachte ich, frage ich Sie direkt mal. Sie haben also, ist das ein Schwerpunkt, mit dem Sie sich beschäftigt haben und vielleicht auch darüber hinaus beschäftigen?
Ja, also ich habe mich im Semester davor schon mit Stillleben beschäftigt. Da ging es aber eher so um mein eigenes inneres, mentales Leben, sage ich mal. Und da dachte ich dann, vielleicht ist das Thema der Nähe, der freundschaftlichen Nähe und auch wie Freundschaften entstehen oder dort geführt werden, ganz schön zu beleuchten. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht kann man ja, weil das ja auch ein sehr sensibles Thema ist, erstmal da vor Ort damit beginnen, dass die Inhaftierten mir bestimmte Objekte bringen oder heraussuchen, die für sie selber irgendeine Art von Nähe bedeuten. Und das habe ich sehr weit offen gelassen für alle und dann habe ich mit den Objekten, die Inhaftierten dann in der Woche mitgebracht haben, wo wir da vor Ort waren, da haben wir dann zusammen dieses Stillleben komponiert, gebaut, und an verschiedenen Orten auch inszeniert, würde ich mal sagen.
Ich schließe daraus, Frau Kölme und Herr Rischmari, dass Sie das so ähnlich gehandhabt haben, wie das Frau Hörning gemacht hat.
Teilweise. Ich glaube, Luisa hatte schon noch mal einen Zugang, also dadurch, dass sie die Gegenstände hat mitbringen lassen und gemeinsam die Motive gebaut hat, hatte sie noch mal einen anderen Ansatz. Bei mir war es so, und ich glaube bei Tarek, aber da kannst du gleich noch was zu sagen. Bei mir war es so, dass wir haben uns in so Gruppen aufgeteilt und sind dann gemeinsam durch die JVA oder über das JVA-Gelände gegangen und haben dabei uns Orte zeigen lassen, oder ich habe mir Orte zeigen lassen, die für die Inhaftierten relevant waren, und habe dabei gemeinsam und teilweise auch selbst Motive gesehen oder entwickelt. Und so ist es entstanden. Also es war weniger gemeinsam Motive bauen aus eigenen Gegenständen, sondern mehr vorfinden und zeigen lassen und daraus dann entwickeln.
Ja, also bei mir war es auch ähnlich wie bei Marleen, dass ich gemeinsam mit Inhaftierten halt über das JVA-Gelände vor allem zu Arbeits- und Ausbildungsbetrieben gegangen bin, wo sie ja auch viel Zeit verbringen oder wo sie auch entweder eine Lehre oder halt arbeiten sind. Und ja, die haben mir dann halt jedes Mal auch erzählt, okay, hier, was machen sie denn da und wie sieht die Arbeit aus, woran arbeiten sie? Und so war diese Zusammenarbeit, dass sie mir halt einfach gezeigt haben, was wichtig ist für die und was aus deren Augen relevant ist, gezeigt zu werden. Und das habe ich dann sozusagen abgelichtet und dann halt auch immer in Rücksprache mit denen. Und, ah ja, wie ist denn das so oder wie finden sie das so? Und so war das dann halt. Und dann sind wir halt mit den unterschiedlichen Inhaftierten immer zu unterschiedlichen Räumen, sagen wir mal, gegangen, wo die dann halt auch einfach mehr eine Ahnung haben, was wichtig ist und was gezeigt werden sollte.
Ich dachte gerade, vielleicht ist es auch spannend, so ein paar Beispiele zu hören für Räume, in denen wir waren.
Ja, dazu wollte ich jetzt gerade kommen. Wir haben jetzt die ganze Zeit geredet, wie diese Fotografien zustande gekommen sind und mit wem Sie wie darüber gesprochen haben. Ich wollte jetzt eigentlich auf die Frage kommen, was ist denn nun auf diesen Fotografien eigentlich zu sehen oder welche Schwerpunkte sehen Sie in Ihren Werken und wie würden Sie die beschreiben?
Deswegen, ich würde es jetzt mal für Sie anbieten und die drei Studierenden, die korrigieren oder ergänzen dann. Ich meine, bei Luisa ist es ja hinlänglich besprochen. Sie hat praktisch ein Stillleben gemacht. Und da ist ja auch schon die Andeutung, okay, es sind private Gegenstände oder Objekte oder praktisch mit einer starken persönlichen Aufladung. Ich möchte aber auch nochmal sagen, dass zum Beispiel Marleen in meiner Wahrnehmung das total ernst genommen hat, sich eben diese Räume und Orte zeigen zu lassen. Und dann muss ich auch noch mal kurz auf die Arbeitsweise hingehen, um auch auf Kontraste hinzuweisen. Nämlich, Marleen, Sie haben ja Ihre Arbeit eigentlich erst im Nachhinein noch mal, also die Entwicklung Ihrer Arbeit hat eigentlich im Nachhinein noch mal einen ganz starken Drive bekommen, weil Sie quasi sehr ergebnisoffen geguckt haben. Ja. Und dann hat Marleen, haben Sie ja erst über die Auswahl oder über das Sichten der Bilder für sich gemerkt, ah ja, hier ist praktisch ein Thema, was man irgendwie gut durchvariieren kann. Und Tarek hat jetzt natürlich in einer, also wie sich das dann ergeben hat, aber es war ja schon, Tarek, bei Ihnen klar, während des Fotografierens, dass es praktisch so einen ganz klaren Fokus auf die Architektur, auch auf die, nicht nur auf die Gefangenenarchitektur, sondern auch auf die Arbeitsarchitektur innerhalb sozusagen der JVA, dass es ihnen darum geht, was ja auch nochmal ganz interessant ist, weil dieses Arbeiten in der JVA ja auch viel mit einer Perspektive oder mit auch einem Versprechen oder vielleicht auch mit einer Idee von Inhaftierung zu tun hat. Ne? Also Leute, Menschen wieder in so einen Rhythmus zu bringen, es ist ja auch so eine Art Fortbildungsidee dahinter, ob die sich dann immer so grandios sozusagen umsetzen lässt, das ist nochmal eine andere Frage. Aber also die Herangehensweisen sind ganz unterschiedlich und wir haben einmal bei Luisa total klar, ja, es gibt dieses Persönliche, diese persönlichen Gegenstände. Bei Tarek ist es die Arbeitsarchitektur innerhalb der JVA und Marleen, vielleicht wollen Sie auch nochmal drauf eingehen, ohne dass ich Sie jetzt so exponiere. Was sieht man denn bei Ihnen, Marleen?
Bei meinen Fotos sieht man vor allem ein Möbelstück oder Möbelstücke, auf denen man sitzen kann. In den verschiedenen Räumen, in der Schule, in Hafträumen, im Besuch, in Familienbesuchsraum. Genau, es hat sich so entwickelt in der Bibliothek oder in diesem Leseraum. Also man kann dadurch vielleicht auch Wege nachvollziehen und genau den Ort darüber sehen.
Mhm. Aber vielleicht ist das der Punkt, an dem ich eine persönliche Frage an Sie viermal loswerden darf. Jeder von uns, auch ich, habe natürlich meine Vorurteile über eine Justizvollzugsanstalt, wie das so aussehen könnte. Das wird geprägt durch Filme und durch Zeitungsartikel und weiß ich nicht was alles. Und jeder hat so seine Vorstellungen davon. Sind die Vorstellungen bei Ihnen ganz persönlich bestätigt worden durch dieses Projekt?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber auch, dass es bestimmt unterschiedliche Form gibt und dass natürlich aber auch so eine mediale Darstellung sehr viel verkürzt, also Filme und Bücher und so weiter. Ich glaube, wir haben einfach einen sehr persönlichen Einblick nochmal bekommen, auch mit einer Gruppe von 6 Menschen, die wir dadurch kennengelernt haben, die in der JVA genau inhaftiert sind, aber auch Mitarbeitende, und dadurch hat sich das auf jeden Fall, hat man dann natürlich ganz andere Einblicke bekommen als durch den Film und noch eine andere Tiefe. Ich glaube, es haben sich einige Vorurteile nicht bestätigt, aber ich glaube, wir haben auch nicht alles gesehen.
Dazu würde ich bei Marlene ergänzen, dass wir halt auch einfach einen Ausschnitt der JVA zu Gesicht bekommen haben. Also das ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, was in diesem Komplex auch passiert. Und dieser Teil, den wir bekommen haben, da würde ich sagen, oder den kann ich was für mich sagen, wurden meine Vorurteile nicht bestätigt, sondern wir sind auf sehr respektvolle Menschen getroffen und hatten ein gutes Miteinander, wo wir uns mit Respekt begegnet haben, sodass auch eine gute Zusammenarbeit entstehen konnte. Aber mir ist auf jeden Fall bewusst, dass es nur 6 Inhaftierte plus Kunsttherapeutin, Sozialarbeiterin, sozusagen Teil von diesem Projekt war. Und es gibt sehr viele andere Menschen, die noch in der JVA sind, wo ich persönlich jetzt nichts dazu sagen kann, wie da dieser Umgang ist oder ob sich da vielleicht andere Vorurteile, die ich habe, bestätigen lassen könnten.
Jetzt habe ich noch 2 Fragen letztlich. Die Frage, die wir bisher noch nicht beantwortet haben, ist, kann sich die Öffentlichkeit Ihre Werke angucken?
Ja. Um es kurz zu sagen, ja, das ist möglich. Ich möchte aber auch da wieder zumindest so eine kleine Kurve wagen. Es ist so, dass wir natürlich, wenn wir mit Fotografien arbeiten, auch gewohnt sind oder daran arbeiten, diese Fotografien eben einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Deswegen ist auf großformatigen Plakaten die Gefängnismauer oder beziehungsweise die Außenmauer der JVA mit den Arbeiten von Luisa, Marlene und Tarek eben bespielt. Auch, ich würde sagen, sehr klar kuratiert. Wir wollten aber natürlich auch die Inhaftierten nicht außen vor lassen, weil die würden ja von innen quasi die Bilder gar nicht zu Gesicht bekommen. Und so ist es eben auch Teil unserer Auffassung von Zusammenarbeit gewesen, dass wir in einem vakanten Gebäudeteil, nämlich die alte Mensa der JVA, haben wir eben dann genauso als Ausstellungsraum aufgefasst. Naja, ich meine, letztendlich haben dann die 3 Studierenden da eben auch ein Konzept entwickelt, wie kann eine Ausstellung innerhalb von der alten Mensa oder von der alten Kantine, ist glaube ich der Begriff, stattfinden, so dass es quasi wie 2 Ausstellungen gibt. Eine mit großformatigen, also eigentlich eher einem lauten Format, Bildern für die Öffentlichkeit und eine mit sehr feinen, also viel kleineren Dimensionen dann in der Mensa oder in der Kantine. Und für mich war tatsächlich dann auch das Schöne, dass dann am Eröffnungstag, der erstmal außen stattgefunden hat, dann eben zeitversetzt in die Eröffnung gewesen ist und praktisch die unterschiedlichen Inhaftierten aus verschiedenen Gebäudeteilen oder aus verschiedenen Abteilungen der JVA kamen dann immer in Gruppen zu besuchen. Das war, fand ich auch eine super spannende Begegnung.
Ich hätte noch ein Statement von den Inhaftierten,
ja,
die, dass sie geschrieben haben für die Vernissage eigentlich, die wir da in Chemnitz hatten. Mhm. Aber vielleicht kann ich das kurz vorlesen, falls Sie das...
Prima Idee, wunderbare Idee.
Ja. Wenn man an Gefängnisse und deren Bewohner denkt, sind viele Menschen, die keine Berührungspunkte damit haben, oftmals abgeschreckt. Gedanken wie, denen geht es viel zu gut oder die sind da schon richtig, wo sie sind, sind leider nicht fremd. Für die Gesellschaft sind wir die Ansehen, die, die nicht dazugehören. In den letzten 4 Monaten beschäftigte uns daher eine Frage sehr intensiv. Wie können wir es schaffen, dass wir ihnen einen realistischen Einblick in unseren Haftalltag geben, fernab von jeglichen Vorurteilen? In diesem Zusammenhang haben wir die Möglichkeit genutzt, mit den Studierenden der Bauhaus-Universität Weimar ein Projekt der besonderen Art auf die Beine zu stellen. Es war für uns eine wichtige Erfahrung gewesen, auf Menschen zu treffen, die nicht von diesen Vorurteilen geleitet werden und die uns offen und herzlich entgegengetreten sind. Wir würden uns wünschen, dass derartige Projekte öfter stattfinden, um den Menschen außerhalb der Mauer zu zeigen, dass wir auch ein Teil der Gesellschaft sind, der eine zweite Chance verdient hat und dass wir nicht nur die Ansehen bleiben. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen und Rückmeldungen. Anis, Art, Pop, Blöckchen, Chrissy und Moni.
Ganz herzlichen Dank an Sie vier für diesen Samstag, der bei uns hier in Thüringen Feiertag ist. Alles Gute.
Ja, für Sie auch.
Danke.
Dankeschön. Dankeschön auch für die Zeit.
Das war mein Gespräch mit den 3 Studierenden und Pio Rahner von der Universität in Weimar über ein Fotoprojekt an der JVA Chemnitz. Die Ausstellung, von denen die 3 gesprochen haben, an den Außenmauern der JVA, läuft nur noch bis zum 30. September. Das ist nur relativ kurz, aber ich habe den Bericht oder beziehungsweise dieses Gespräch auch nicht in erster Linie deswegen geführt, um dazu aufzurufen, nach Chemnitz zu fahren, um sich das da anzugucken. Ganz abgesehen davon, dass natürlich Chemnitz gerade in diesem Jahr eine Reise wert ist und dieses Projekt macht die Reise dann vielleicht noch ein bisschen mehr wert. Mag sein. Aber ich hatte in erster Linie im Kopf darzustellen, wie so ein Projekt, so ein kompliziertes Projekt denn überhaupt zustande kommen kann, weil man sich ja nicht beliebig aussuchen kann, wann man mit wem spricht, wann man wohin gehen kann und ähnliche Fragen mehr. Aber die Studierenden haben mir verraten, dass sie momentan gerade daran arbeiten, die Fotografien, also das Ergebnis des Projekts, für die Öffentlichkeit auch weiter verfügbar zu machen, zum Beispiel in Form eines Buches, eines Ausstellungskataloges oder so etwas. Das steht noch nicht fest und ich bin sicher, wenn das zustande kommen sollte, dann werde ich das hier für Radio Frei mal zu besprechen versuchen, wobei ich schon jetzt gespannt bin, ob es mir gelingen würde, ein Fotobuch, also ein Objekt für das Auge, so aufzubereiten fürs Radio, also für das Ohr, dass man sagen kann, man hätte das, was in dem Buch, sagen wir mal, abgebildet ist, auch tatsächlich über das Radio rüberbekommen. Zum Ausklang dieses Themas habe ich noch einen nachdenklich machenden Song von Graham Nash, den Prison Song.
another friend said to her kids, I'm gonna have to leave ya for selling something to the man. I guess I did wrong, and although I did the best I could, I'm gonna have to leave ya. So now I'm kissing you farewell for much too long. And here's a song to sing for every man inside. Digby can hear you sing. It's an open door. There's not a rich man there who couldn't pay his way and buy the freedom that's a high price for the poor.
War Graham Nash mit seinem Song Prison Song. Und weil wir über Fotografie gesprochen haben in einem Gefängnis beziehungsweise mit Inhaftierten eines Gefängnisses, dachte ich, hänge ich noch einen Song über Fotografie hinterher. Und der ist von Depeche Mode und heißt einfach Photographic.
The right lights. The right.
Depeche Mode war das. Photographic hieß er. Und mit diesem Song verabschieden wir uns von dem Thema Gefängnissen und Fotografie und wenden uns zu einem Thema, das heute gewissermaßen anstelle einer Wissenschaftsecke zur Sprache kommen soll. Denn am vergangenen 18. September wurden in Boston in den USA zum 35. Mal die Ig Nobel-Preise verliehen. Und verliehen und initiiert worden ist diese Preisverleihung von einer Fachzeitschrift, die den Titel trägt Kuriose Forschung. Und mit den Preisträgern sind auch Deutsche ausgezeichnet worden. Dieser Ig Nobel-Preis ist einer, der wird verliehen für wissenschaftliche Tätigkeiten, für Forschungen, die erstmal schmunzeln machen. Warum beschäftigt man sich mit so etwas? Und dann steckt aber auch immer ein kleines Teilchen Ernst in dieser ganzen Forschung drin. Und dieser Ernst, der wird, wenn man erstmal gelacht hat, wird der dann also erst zum Tragen kommen. Und man kann sich fragen, ob nicht vielleicht doch etwas dahinter steckt. Und in 10 Kategorien ist dieser Ig Nobel-Preis, das ist ein Wortspiel, der das auf Nobelpreis auf der einen Seite und Ig Nobel so etwas Ähnliches wie unehrenhaft auf der anderen Seite eine Verbindung schaffen soll. Und nicht, dass man jetzt einen falschen Eindruck gewinnt. Diese Forschungen, die da angestellt und ausgezeichnet worden sind, das sind durchaus wissenschaftliche Forschungen, die den Kriterien der Wissenschaft genügen. Es muss also methodisch wissenschaftlich vorgegangen worden sein. Es muss eine Publikation, die von anderen Wissenschaftlern überprüft worden ist, daraus entstanden sein. Und es muss eben ein verwertbares, ein erkennbares Ergebnis haben. Ob die Themen, nach denen da geforscht wird, immer so ganz ernst gemeint sind, ist eine zweite Frage. Wir gucken uns mal in den 10 Kategorien, für die in diesem Jahr diese Ig Nobel-Preise verliehen worden sind, gucken wir uns mal an. Eins der Themen davon hatte ich sogar schon mal hier auf Radio Frei in der Wissenschaftsecke und habe darüber berichtet. Darauf komme ich zurück. Es gab eine Überschrift gewissermaßen, die mit dem Thema Ernährung zu tun hat oder Verdauung. Erste Kategorie, ein Team aus Nigeria, Togo, Italien und Frankreich wurde für ihre Untersuchungen zu den Pizza-Vorlieben von Echsen ausgezeichnet. Das ist in der Zusammenfassung überschrieben opportunistische Futterstrategie von Regenbogenagamen in einem Badeort in Togo. Und zwar sind diese Regenbogenechsen in den Vorstadtgebieten in ganz Afrika weit verbreitet und verfolgen dort, wie nicht anders zu erwarten ist, eine opportunistische Futterstrategie und machen sich also auch über Abfälle her. Und zu diesen Abfällen gehören regelmäßig auch nicht natürliche, vom Menschen hergestellte Lebensmittel. In diesem Fall ging es um Pizza. Und diese Echsen ernährten sich und hatten eine klare, eindeutige Vorliebe für eine bestimmte Art von Lebensmitteln gegenüber anderen angebotenen Lebensmitteln. Und zwar war das die Pizza mit den 4 verschiedenen Käsesorten, die von diesen Echsen bevorzugt worden ist. Die Tatsache, dass alle beobachteten Individuen der Echsen sich von derselben Art von Pizza ernährten, lässt vermuten, dass sie möglicherweise durch bestimmte chemische Signale angezogen werden. Also da ergibt sich dann schon wieder ein nächstes Feld für Forschung. Eine zweite Kategorie war die Ernährung von Säuglingen. Die Ernährung der Mutter verändert nämlich die sensorischen Eigenschaften der Muttermilch und das Verhalten des Säuglings dementsprechend. Darüber ist bisher aber relativ wenig bekannt geworden, was die sensorischen Eigenschaften der Muttermilch ausmacht und wie die Säuglinge, die gesäugt werden, darauf reagieren. Die vorliegende Studie untersuchte die Auswirkungen des Verzehrs von Knoblauch durch die Mutter auf den Geruch ihrer Muttermilch und das Saugverhalten ihres Säuglings. Die Bewertung der Milchproben durch ein Sensorikpanel ergab, dass der Verzehr von Knoblauch die wahrgenommene Intensität des Milchgeruchs signifikant erhöht. Diese Zunahme der Geruchsintensität, wohlgemerkt als Milch, war eine Stunde nach dem Verzehr noch nicht und 2 Stunden nach dem Verzehr mit ihrem Höhepunkt wahrzunehmen und festzustellen. Und danach nahm diese Intensitätssteigerung wieder ab. Dass das Kind diese Veränderungen in der Muttermilch wahrnahm, lässt sich aus der Feststellung ableiten, dass Säuglinge länger an der Brust bleiben und mehr saugen, wenn die Milch nach Knoblauch roch. Es gab auch eine Tendenz, dass Säuglinge mehr Milch zu sich nahmen. Das Ausbleiben eines signifikanten Effekts könnte auf die inhärenten Beschränkungen der für den Säugling verfügbaren Gesamtmilchmenge zurückzuführen sein. Eine dritte Beobachtung erscheint uns vielleicht noch ein wenig skurriler als die bisher genannten. Da ist der Ig Nobelpreis posthum für einen Forscher verliehen worden, der über 35 Jahre das Wachstum seiner Fingernägel beobachtet hat. Es zeigte sich, dass das Wachstum mit zunehmendem Alter sich verlangsamt. Das durchschnittliche tägliche Wachstum des linken Daumennagels beispielsweise schwankte zwischen 0,123 mm pro Tag zu Beginn der Studie und als der Forschende dann im Alter von 67 war, waren das nur noch 0,095 mm pro Tag. So entwickelt sich also das Wachstum der Nägel an den Fingern oder in diesem Fall an dem Daumen. Ich weiß nicht, ob er noch mehrere Finger beobachtet hat. Das verlangsamt sich mit zunehmendem Alter. Das verwundert nicht weiter. Allerdings sind Nägel ja nur zusammengewachsene Haare und das Haarwachstum verändert sich mit dem Alter ja irgendwie nicht konsistent. Da gibt's Haare, die wachsen plötzlich in höherem Alter und dann gibt's Haare, die wachsen im höheren Alter weniger und andere mehr. Und das muss dann wohl alles auch noch erforscht werden. Eine vierte Gruppe beschäftigte sich mit der Frage, wie sich der Alkohol, den wir zu uns nehmen, auf das Fremdsprachensprechen auswirkt. Das ist eine Forschung, die mit in Deutschland gemacht worden ist und zur Überraschung der Forscher jetzt diesen Ig Nobelpreis bekommen hat, denn die Forschung selber ist schon aus dem Jahre 2017, also schon 8 Jahre alt. Und einer der Wissenschaftler, Herr Renner, hat die Idee dieser Studie dargestellt, dass die bei einer Fachtagung in Wien geboren worden war. Und wir, sagte er, hatten damals etwas getrunken und festgestellt, dass es leichter fiel, sich auf Englisch zu unterhalten. Und nun ist diese Forschung nicht mit Englisch, sondern mit Niederländisch gemacht worden, von der Universität Maastricht. Und für das Experiment